Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 27. März schon wieder. Und ich habe mich auf dieses Podcast-Gespräch ganz besonders gefreut, weil es zeigt, dass Meinungsverschiedenheiten eine wunderbare Sache sein können, wenn man sie gemeinsam miteinander austrägt und darüber ins Sprechen und auch ins Denken kommt. Die Rede ist von den Wiener Philharmonikern. Ihr werdet, wenn ihr Backstage Classical regelmäßig verfolgt, gesehen haben, dass ich nicht immer ganz zufrieden war, was die musikalische Qualität, was vielleicht auch den Habitus des Orchesters betrifft. Ich habe das in unterschiedlichen Artikeln unterschiedlich scharf zum Ausdruck gebracht und irgendwann haben sich die Wiener Philharmoniker gemeldet und gesagt, hey, wenn das so dringend ist bei dir, dann komm doch mal her, dann lass uns das mal besprechen. Und tatsächlich habe ich den Vorstand Daniel Froschauer und Michael Bladerer getroffen. Wir haben ein intensives und spannendes Gespräch miteinander geführt und vielleicht beide festgestellt, dass man durchaus unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Perspektiven auf das Schaffen eines Orchesters, aber auch auf die musikalische Ästhetik und auf die Ausrichtung innerhalb einer Gesellschaft haben kann. Bei mir war es so, dass ich lange über dieses Gespräch nachgedacht habe, bei den beiden Jungs offensichtlich auch. Auf jeden Fall haben wir beschlossen, uns wieder zu treffen und ein solches Gespräch auch in der Öffentlichkeit zu führen. Es geht zum einen um die Frage, wie gut sind sie eigentlich noch, die Wiener Philharmoniker? Es geht um die Frage, wo sind sie eigentlich, die Frauen bei den Wiener Philharmonikern? Es geht um die Frage, wie positionieren sie sich eigentlich? Die Wiener Philharmoniker auf der einen Seite in der Oper, auf der anderen Seite zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen. Und es geht um die Frage, was ist es überhaupt für eine Welt, in der wir noch klassische Musik machen und wie muss ein Orchester auf diese Welt reagieren? All das bespreche ich jetzt mit Daniel Froschauer und Michael Bladerer und wünsche Ihnen beiden erst einmal ebenfalls einen wunderbaren guten Morgen.
Morgen. Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Sie kommen gerade zurück aus den USA, glaube ich, Wiener Philharmoniker on Tour.
Genau, eine erfolgreiche elf Konzerte. Wir waren in Frankfurt, dann dreimal New York, dann einmal Boston, Washington, dann in den Süden, dann Naples, West Palm Beach, Orlando.
Wenn man als Orchester unterwegs ist, ist man ja auch immer Botschafter. Wie war das diesmal in den USA? Also es sind ja komplett veränderte USA, die Sie da besucht haben. Sie waren sogar, glaube ich, im Trump-Kennedy Center.
Ja, wobei man sagen muss, wie wir die Verträge ausgemacht haben, war es nur das Kennedy Center. Also es war ausverkauft. Wie wir auf die Bühne gekommen sind, war ein tosender Applaus. Die Leute waren glücklich, dass wir gekommen sind. Wir haben ihnen Musik gebracht. Es war bei der Probe auch der Herr Noseder da, Maestro Noseder, der dort Musikchef ist und hat sich 100-mal bedankt, dass wir kommen und spielen.
Weil das wichtig für sein Orchester ist. Das ist etwas, was man bei uns gar nicht bedenkt. Dadurch, dass viele dort abgesagt haben, war eigentlich sein Orchester finanziell im Bedrängnis und er hat sich wirklich bei uns überschwänglich bedankt, dass wir gekommen sind.
Aber da sind wir schon mitten im Thema. Ne? Ja. Also als Orchester hat man ja immer Entscheidungen zu treffen und gerade in so einer politischen Weltlage, die man hat, werden Sie wahrscheinlich auch drüber gesprochen haben. Gehen wir dahin, gehen wir da nicht hin. Wir sehen das im Trump-Kennedy-Center. Die Oper musste ausziehen, das Orchester hat es schwer deshalb. Viele Künstlerinnen und Künstler sagen, wir gehen da jetzt unter diesen Umständen nicht hin. Auch die Wiener Philharmoniker stehen wahrscheinlich da vor der Frage, wow, was machen wir jetzt, oder?
Absolut. Sie sprechen da was ganz Wichtiges an, und zwar die Demokratie. Und wir haben eine Versammlung gemacht nur für dieses Thema, sollen wir dort spielen, sollen wir nicht dort spielen, was sind die Vorteile von Spielen, was sind die Nachteile von Spielen, wie schaut die Situation aus? Und wir hatten eine Versammlung. Und wir haben dort entschieden, dass wir fahren und spielen. Was wären die Dinge, die dagegen sprechen? Die Wiener Philharmoniker per se, wir machen keine politischen Statements. Wenn wir gesagt haben, wir spielen nicht, hätten wir ein politisches Statement gemacht. Wir hatten einen gültigen Vertrag. Wenn wir einen Vertrag brechen, müssen wir damit rechnen, da Anzeigen zu bekommen. Warum habt ihr nicht gespielt?
Das eine sind die wirtschaftlichen Konsequenzen, die natürlich, wir sind ein Verein, der das Geld selber verdient. Und wenn man so ein wichtiges Konzert absagt auf einer Tournee, gibt es natürlich keinen Ersatz. Also, dass die Gage entfällt, ist klar. Wir tragen übrigens in den USA, wir tragen ja die Flugkosten alles selber. Und aus einer bestehenden Tournee ein Stück rauszubrechen, wo schon die Flüge gebucht sind. Also das heißt, wir wären nach Washington, hätten wir sowieso fliegen müssen, nur um dort nicht zu spielen. Das kommt alles dazu. Interessant war, wir haben schon damit gerechnet, es wird vielleicht irgendwelche Form von Protesten oder Demonstrationen, irgendwas geben. Es war gar nichts.
Ich freue mich, dass unser heutiger Podcast unterstützt wird von Leipzig Tourismus. Ich habe bereits in den letzten Folgen gesagt, für mich ist Leipzig eine ganz besondere Musikstadt. Näher kann man Bach, Mendelssohn, Lortzing oder Wagner kaum kommen als hier. Und besonders spannend wird es, wenn die Musik hier ganz intim wird, so wie bei dem Kammermusikfestival Conspirito, das vom 12. bis zum 20. September in Leipzigs Komponistenhäusern läuft. Der Titel dieses Mal Jewish Tunes der Leipziger Romantiker. Stars der Kammermusikszene wie der Klarinettist Thorsten Johanns, die Geiger Antje Weitas oder Tobias Geldmann und der Pianist Oliver Triendl geben sich ein Stelldichein in den Wirkungsstätten von eben Mendelssohn, Bach, den Schumanns, Grieg oder Richard Wagner. Musik zum Anfassen und zum Mitatmen. Mit dabei sind auch der Festivalleiter Peter Bruns oder die Amsterdam Klezmer Band. Das alles gibt es in Leipzig, wie gesagt, vom 12. bis 20. September. Und Informationen und Tickets gibt es unter conspirito-leipzig.de. conspirito-leipzig.de. So, und jetzt zurück zu unserem Podcast. Das ist interessant, ne? Dass in Amerika auch viele Künstlerinnen und Künstler ganz ruhig sind, dass sich eher zurückziehen und gar nichts tun.
Es war nichts, es war im Gegenteil. Es war natürlich ausverkauft wie alle unsere Konzerte. Es war ein unglaublicher Erfolg. Das Publikum war überglücklich. Es haben sich viele bei uns bedankt, dass wir in dieser Situation hinfahren. Und das sieht man ja auch, man bestraft die Musikliebhaber, indem man nicht spielt. Man spielt ja nicht als politische Botschaft für oder gegen jemand oder sonst etwas, sondern man spielt für ein Publikum. Und das hat in Washington, finde ich, genauso das Recht als in New York.
Was ich zuerst sagen wollte, was wären die Konsequenzen gewesen? Hätten wir dort abgesagt, hätten wir sicher keine Einreisegenehmigung bekommen für die ganze Reise. Auch für Andris Nelsons natürlich. Er ist Chef in Boston. Wenn wir das absagen, dann wird er keine Einreisegenehmigung
bekommen. Ja, aber eben, das ist, was ich meine. Und darüber reden wir gleich auch noch, dass die politische Weltlage, die gesellschaftliche Weltlage sich verändert und natürlich auch ein Orchester sich da drin positionieren muss. Und es gibt ja in Amerika ganz klar unterschiedliche Thesen auch. Also es gibt Leute, Musikerinnen, Musiker, die sagen, da gehe ich unter keinen Umständen hin, weil wenn ich da hingehe, dann unterstütze ich Trump. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, Franz Welser Möst gehört dazu, die sagen, auch Chef von Cleveland, der sagt, gerade jetzt müssen wir da hin, um die Leute, die demokratisch denken, durch unsere Kunst zu unterstützen.
Absolut, wobei ich auch in ganz engen Austausch mit dem Clive Gillison war von der Carnegie Hall und der hat auch glasklar gesagt, kein Washington, keine Amerika-Tournee. Also dann wären auch seine Konzerte quasi durch den rausgefallen.
Haben Sie dann auch schon über kommende Konzerte gesprochen? Also wenn Sie sagen, jetzt haben wir es gemacht, weil natürlich auch die Verträge da waren, würden Sie so einen Vertrag heute nochmal unterschreiben oder stellt sich die Frage gerade gar nicht?
Die Frage stellt sich deswegen dort nicht, weil das Center wird jetzt einmal 2 Jahre umgebaut und wird also bei unserer nächsten...
Wissen Sie raus aus der Nummer, ja.
Also die Frage hat sich nicht einmal gestellt, da muss man jetzt auch nicht drüber nachdenken. Noch einmal, warum soll man die Leute in Washington bestrafen?
Wir sitzen hier zusammen, weil wir eine gemeinsame Vorgeschichte haben. Wir haben uns schon einmal getroffen und müssen wir transparenzmäßig klar machen. Ich habe ein bisschen über Sie geschrieben, nicht immer schmeichelhaft. Sie haben mich angerufen, haben gesagt, ey, wollen wir nicht mehr miteinander reden? Und dann haben wir beim letzten Gespräch, das wir miteinander geführt haben, gemerkt, ach toll, man kann ja auch wirklich über Musik streiten. Vielleicht ist das sogar ein Grund von Musik, dass wir drüber streiten. Und das wollen wir heute machen. Und ich danke Ihnen erstmal für die Einladung, dass wir hier in diesem nostalgischen, wie heißt das? Das ist die Philharmonische.
Ja, das ist unsere philharmonische Kanzlei. Und das ist das Vorstandszimmer mit einem wunderschönen Foto von 1864.
Viele Männer mit Schnauzbart sind da drauf zu sehen. Ja.
Ein sehr, sehr interessantes Foto. Da ist auch der 22-jährige Hans Richter drauf. So Dessow in der Mitte. Also wirklich, da kann ich gut eine Stunde sprechen über das Foto, wenn Sie das wollen.
Da kommen wir wieder zurück, wenn wir dann Freunde geworden sind. Dann machen wir das, okay? Jetzt haben wir noch ein paar andere Themen, die wir auch noch besprechen können. Trotzdem nochmal zu diesem Ort. Der sagt ja auch viel, diese philharmonische Kanzlei. Sie beiden sitzen hier tagtäglich und organisieren ihr Orchester selbst. Das ist der große Unterschied zu vielen anderen Orchestern, die eine Intendantin, Intendanten haben, die zwar als Kollektiv mitbestimmen, wie die Berliner Philharmoniker zum Beispiel, aber die sich nicht selbst verwalten in dem Sinne.
Ja, da sieht man zum Beispiel ganz aus der jüngsten Zeit gegriffen die furchtbare Situation, die da in Boston jetzt ist, wo die einen Board haben, ein Management, die haben gegen eine Verlängerung von Andris Nelsons gestimmt. Die Musiker lieben ihn. Und das Schöne war, wie wir in Boston waren, haben Boston Symphony, die Musiker dort, eine kleine Party für uns gemacht nachher. Und natürlich haben wir ein paar Worte gesprochen, der Vorstand dort und ich habe dann darauf hingewiesen, was uns eint mit den Musikern dort, ist die Liebe zu den großen Maestros. Ich habe da natürlich Osawa gesagt und natürlich Andres Nelsons, und da hat man gemerkt, dass die Musiker und Musikerinnen dort den Andres sehr, sehr lieben.
Vorteil, ihnen quatscht keiner rein. Nachteil, sie müssen auch für alles gerade stehen, was sie machen.
Da überwiegt aber, glaube ich, eindeutig der Vorteil, weil unsere Kollegen waren jetzt schon baff, dass es überhaupt zu einer Situation kommen kann in Boston, wo die Musiker überhaupt nicht gefragt werden. Die wurden wirklich informiert, und ich weiß das vom Vorstand, weil ich mit dem dort in Kontakt bin, die wurden einfach informiert nach dem Motto, in einer Stunde kommt eine Mitteilung raus, dass wir den Andres Nelsons nicht verlängern. Und die waren vor den Kopf gestoßen. Und sowas wäre bei uns undenkbar.
Nach jedem Projekt gibt es eine künstlerische Diskussion im Orchester, in der Plenumsversammlung, und da kann jeder seine Meinung sagen. Und das ist wichtiger, als manchmal die Kollegen und Kolleginnen in dem Moment denken. Denn wenn jemand kommt und sagt, das war toll oder das war diesmal nicht so gut, ich finde das und ich finde das, sie können sich artikulieren, und wir richten uns ja danach, was die Kolleginnen und Kollegen sagen. Es wäre ja vermessen, wenn wir dagegen entscheiden. Manchmal möchte ich sagen, dass was Schwieriges ist bei uns, das, worüber wir oft diskutieren, dass die Kollegen manchmal sehr unnachgiebig sind. Die vergleichen die ganz großen Dirigenten sofort mit jemandem, der oder die eine große Zukunft vor sich hat, und das erkennen können. Da kommen wir halt auch ein bisschen ins Spiel.
Also es gibt tatsächlich nach jedem Konzert oder nach jeder Probezyklus sozusagen eine Konferenz der Musikerinnen und Musiker, die dann sagen, ey, das war super, den laden wir wieder ein, mit dem können wir das und das machen, oder, oh nee, ehrlich gesagt,
Also es gibt in jeder philharmonischen Versammlung einen Punkt künstlerische Diskussion. Das habe übrigens ich eingeführt, und das war vorher nicht so. Mich hat das immer ein bisschen irritiert, dass es bei uns Versammlungen gab, wo in einer ganzen Versammlung nie über Kunst oder Musik gesprochen wurde. Da habe ich gedacht, das sollte bei uns doch anders sein, und ich glaube, es ist richtig. Es ist auch wie alles in der Demokratie natürlich auch anstrengend, weil sehr viele und auch sehr kontroversielle Meinungen sind. Es ist klar, wir sind ein sehr, sehr, ja, manchmal bunter Haufen, aber es ist wichtig, dass man alle hört und dass man dann sieht, wohin das geht.
Das ist die Innenansicht eines Orchesters, die sehr wichtig ist. Sie haben es gesagt, Herr Bladerer, Sie haben das sozusagen gegründet, dass man dann auch über diese Musik redet und auch wahrscheinlich über den Kurs des eigenen Orchesters redet. Meine Kritik, da war ich nicht alleine, ich zitiere jetzt einfach mal, die FAZ hat es irgendwie ganz besonders auf Sie abgesehen mit zwei Artikeln, die sagen, Beethoven, da sind Sie nicht mehr die Besten, da gibt es schon die Kammerphilharmonie Wien in Bremen, dann Mahler sind Sie auch nicht mehr wegweisend, dann hat der Herr Thiel vom Münchner Merkur ihnen Schlampigkeit attestiert und die Rheinische Post sogar Arroganz. Wenn man das jetzt liest, beschäftigt man sich damit und nimmt man das ernst oder sagt man, ach komm, die sind doch so wie der Brüggemann, die ignorieren wir einfach mal.
Wir schauen uns das schon ganz genau an. Nur, ich meine, wenn man jetzt vier negative Artikel hier zitiert, dagegen sind wahrscheinlich 50 sehr positive. Und manchmal ist es wahnsinnig schwierig einzuschätzen, für uns, wie jetzt wirklich wahr ist. Wenn wir beide ein Bild ansehen, sagen sie, wow, das gefällt mir gut, weil das, und ich sage, naja, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Weil, und das ist ja Kunst, und darum sitzen wir heute auch zusammen, weil das ist ja was Interessantes, dass die Wiener Philharmoniker ein besonderes Orchester sind, das wissen wir schon, dass wir das auch bei uns natürlich Kurven gibt, einmal besser, einmal schlechter. Nur ganz ehrlich gesagt, wenn wir zwei diskutieren, wir sehen das Kritik manchmal ein bisschen differenzierter.
Von der letzten Tournee übrigens sehr interessant, wir haben über Washington gesprochen. Gerade dort in der Zeitung, ist das die Washington Post, nehme ich an, war unter der Überschrift von der Kritik The Best Orchestra of the World ist gestanden. Punkt.
Das lesen Sie mit Sicherheit oft.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber auch, ich sage, auch diese Meinung gibt es, das war gut. Und was auch sehr interessant war im Boston Globe, die Kritik, weil wir haben auch dort ja 20 Jahre nicht gespielt, also es war vielleicht besonders interessant für alle dort. Und der Kritiker dort war sehr differenziert und hat sehr genau, finde ich sehr interessant, über unsere erste Maler geschrieben. Und was er wirklich detailliert beschrieben hat, war unsere Portamenti, die die Streicher bei uns da machen, die Geigen und insbesondere die Celli, hat das ganz genau beschrieben. und hat das so gelobt und es war für ihn so beeindruckend, quasi der Originalklang bei Mahler und dass man das heute bei keinem amerikanischen Orchester so hören würde. Und so etwas finde ich interessant, trägt auch zum Nachdenken an, weil es auch zeigt, ja, wir sind in gewisser Weise für Mahler oder Richard Strauss ganz sicher ein Originalklang-Ensemble, so wie wir sind. Mhm. Und das ist auch etwas, was es zu bewahren gilt.
Also ich kenne diese Diskussion ähnlich aus Berlin damals, als ich in Berlin gewohnt habe und bei der Welt am Sonntag war, Simon Rattle kam und hat die Berliner Philharmoniker übernommen und ich habe so als Beobachter etwas Ähnliches festgestellt, wie ich jetzt in Wien bei Ihnen ein bisschen feststelle, so eine Gemütlichkeit mit sich selbst. Man kann sich ja auch auf Traditionen ausruhen, ja, man kann ja auch sagen, ja, genau das, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Bladerer, wir sind halt dieser Originalklang, das ist Tradition und das bleibt so. Und dann habe ich in Berlin erlebt, dass mit Petrenko jemand kam, der dieses ganze Orchester wieder aufgeweckt hat und gesagt hat, ey, wir machen jetzt ganz neues Repertoire, wir machen jetzt neue Musik, wir spielen Stücke, wo ihr wirklich wieder üben müsst. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass dieses ganze Orchester in einem positiven Sinne so aufgewacht ist und gesagt hat, da kommt eine neue Dynamik. Und wenn ich das jetzt so als Beobachter Ihres Orchesters sehe, würde ich sagen, diese Dynamik fehlt mir manchmal. Also ich denke manchmal so, dass so eine Gemütlichkeit ist halt was Schönes, aber die macht halt auch träge, oder? Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe total, was Sie meinen und das kann man sicher oberflächlich auch einmal diagnostizieren. Ich möchte aber dagegen halten.
Jetzt kommt die Tiefenanalyse.
Aber bitte, dass wir darüber sprechen, weil ich mich natürlich gerade mit den Programmen beschäftige und auch besonders die nächste Saison, weil die ja demnächst einmal vorgestellt wird. Und allein, was es da bei uns nur im Abo, bei diesen eh nur 10 Konzerten an neuerer Musik gibt, und ich rede jetzt nicht von Musik, die 150 Jahre alt ist, weil das war früher gleich auch neue Musik, sondern wirklich ein bisschen jünger. Wir spielen unter anderem, ich darf jetzt da nur kurz vorlesen,
ja, bitte.
Lutoslawski vierte Symphonie mit Esa-Pekka Salonen, der das ja einmal
muss man auch üben, ja.
Das ist nicht ganz einfach und nicht unser Kernrepertoire. Ja. Wir spielen von Dutilleux die Metabol mit Alain Altinoglu. Auch ein Stück, das wir natürlich noch nie gespielt haben und nicht ganz einfach sein wird. Klaus Mäkelä hat sich übrigens gewünscht von Tom Eddes, Asaila. Mhm. Er sagt, das ist das beste Werk von Eddes, was ich interessant finde, weil Eddes selber war zweimal bei uns und hat andere Werke dirigiert. Also wir spielen jetzt einmal dieses Stück. Und es kommt auch das Penderecki-Violinkonzert mit der Widmungsträgerin, nämlich mit Frau Mutter und Lorenzo Viotti. Also allein in 10 Abo-Konzerten, dass man 4 solche Werke spielt, das zeigt schon, dass wir uns nicht ausruhen auf unseren Lorbeeren.
Herr Burgermann, ich muss was sagen. Als Geiger in unserem Orchester und überhaupt auch als Geiger für alle Orchester, auch eine erste A-Maler muss man sehr üben. Das ist sehr anspruchsvolles
Repertoire. Also ich könnte es jetzt nicht aus dem Handgelenk spielen.
Ja, aber ich möchte auch dazu sagen, auch Zarathustra, diese hohen Stellen, ich habe das am zweiten Pult gespielt. Alle, die jetzt am zweiten Pult gespielt haben, das Stück und jetzt zuhören, wissen genau, was ich meine. Das, wenn man das mit einer gewissen Brillanz abliefern möchte, muss man sehr viel dafür üben.
Das ist klar, aber Sie verstehen schon, was ich meine. Also nochmal, es ist ja auch tatsächlich, die Klangtradition ist ja mit diesem Streicherklang, mit eben der Mahler-Tradition, aber auch der Strauss-Tradition, die Sie haben, ist ja etwas, wie soll ich das jetzt ausdrücken, nicht unbedingt immer modern dynamisches, sondern etwas traditionell geprägteres, ja?
Ja.
Und da ist ja die Frage, wie schaffe ich es, diesen Klang tatsächlich immer wieder zu modernisieren? Denn auch die Wiener Philharmoniker haben ja natürlich ihren Klang verändert. Es ist ja nicht so, dass sie noch spielen wie zu Mahlers Zeiten.
Sie sind auch schlanker geworden und auch rasanter geworden
und auch pointierter geworden wahrscheinlich.
Was wäre jetzt das gesamte Spektrum auszuleuchten? Weil wir sind ja nicht nur die Wiener Philharmoniker, wir sind auch ein Staatsoberhaupt. Orchester sehr, sehr tätig. Und da kommen immer wieder modernste Stücke, wo wir uns einen Klang definieren müssen. Und ich glaube, dass das Gesamte ja uns ablichtet. Mhm. Und nicht ein Teil, nicht nur wie wir Maler spielen, sondern in der Oper spielen wir auch
Grau Macabre derzeit zum Beispiel.
Grau Macabre, ja, mit den Autohupen am Anfang und solche Sachen. Ja. Und das ist ein ständiges sich weiterentwickeln, möchte ich
sagen. Aber würden Sie zustimmen, nehmen wir jetzt mal einfach die Berliner Philharmoniker als anderes Orchester, dass die tatsächlich auch Klang verändert haben in den letzten Jahren? Und ist das etwas, wo Sie auch drüber nachdenken? Also erstmal diese grundsätzliche Frage. Also ich glaube, dass es aus meiner Sicht jedenfalls, bei den Berlinern schon, auch mit der Wahl von Petrenko, bewusst darum ging, zwar eine Tradition zu haben, aber diese Tradition auch weiter zu entwickeln. Also sind ja die Berliner auch bekannt für, ne? Also Abado, der gekommen ist und wirklich einen Schnitt zu Karajan gesetzt hat, dann Rattle, der internationalisiert hat und jetzt Petrenko, der mit dieser neuen Akribie in die Tiefe geht. Ist das etwas, wo Sie drüber diskutieren auch, dass Sie sagen, ja, wir haben diese natürlich die Klangtradition, aber wie modernisieren wir sie oder wollen Sie das gar nicht?
Also den Klang verändern aktiv werden wir sicher nicht anstreben, denn das ist das, was uns von allen anderen unterscheidet und auch auszeichnet. Das ist, glaube ich, das Höchste, was wir haben. Deswegen liebt uns das Publikum. Also das aktiv verändern zu wollen, wäre, ich würde sagen, verrückt.
Aber ein Mercedes sieht heute auch anders aus als vor 30 Jahren.
Diese Dinge geschehen ja zum Teil leicht von selber, aber trotzdem muss uns bewusst sein, was uns auszeichnet. Und eben, wenn wir feststellen, auf einmal sieht in Amerika ein Kritiker, dass wir die Portamenti noch so machen, wie es bei Gustav Mahler wollte, na, wie verrückt wäre, wenn wir jetzt sagen, das schaffen wir jetzt ab, damit wir so spielen wie alle anderen.
Ich glaube, eine natürliche Veränderung kommt natürlich durch die Verjüngung, denn ich sehe heute schon sehr stark, dass wenn wir ein Stück spielen wie die Schönberg-Variationen, dass hier die Jungen Kolleginnen und Kollegen genauso einen Input haben, wie wenn sie Puccini spielen würden und ohne diesen voreingenommenen, das ist nicht gut, das gefällt uns nicht, ohne dem an die Stücke herangehen. Und dadurch verändert sich der Klang schon. Und ich erinnere mich da an eine ganz besondere Aufführung mit dem Franz Welser Möst. Das war in West Palm Beach, wo der Michael und ich doch irgendwie gezittert haben, weil wir gedacht haben, vielleicht passt das Stück nicht gut zu West Palm Beach, zum Publikum. Wir haben das aber so überzeugend aufführen können. Er hat das auch sehr, sehr gut geprobt, der Franz, mit uns und geduldig geprobt, dass wir das durch die Qualität eine ganz besondere Aufführung gemacht haben. Und da verändert sich der Klang schon. Wenn wir heute eine neunte Mahler spielen, vergleichen das mit der Aufnahme von 1938 mit dem Bruno Walter.
Das ist, was ich meine, genau.
Auch da spüre ich, es ist... Die Art zu musizieren ist, der Zugang zum Klang ist vielleicht gleich, aber durch diese Verjüngung, das ist heute bei den Oboisten, wir haben da wirklich drei ganz besondere Stars, die ihren Klang so einbringen, dass sich das verändert hat, ja.
Vielleicht können wir unter diesem Kapitel einen Schlussstrich machen, indem wir das noch einmal zusammenfassen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Bladerer, wichtig ist die Tradition schon, ja, also das ist das Fundament des Ganzen, aber, Herr Froscher, was Sie gesagt haben, natürlich gibt es eine Modernisierung alleine dadurch, dass neue Menschen dazukommen und auch andere Einflüsse mitbringen. Wenn Sie in Ihren Runden reden über den Klang, was ist denn dieses Klangideal? Kann man das zusammenfassen?
Naja, durch die Oper haben wir natürlich das Espressivo vom größten Liebesausbruch zum scheußlichsten Mord. Und das ist unser Klang, in dem bewegen wir uns. Und wenn wir eine Mahler-Symphonie spielen, dann können wir das ausloten vom einen zum anderen. Und ich glaube, die Schönheit des Klangs, das ist ja auf der einen Seite und die Grauslichkeit des Klangs, das ist auf der anderen Seite. Und das alles in einer Mahler-Symphonie, das kommt uns halt zugute.
Und natürlich unsere spezifischen Instrumente, also klar, sprich Wiener Oboe, Wiener Horn, die Pauken mit den Ziegenfällen. Aber bei der Oboe, das ist wirklich interessant, auch gerade durch die Orchesterakademie. Wir haben drei sehr junge, zwei Oboisten und eine Oboistin engagiert in den letzten paar Jahren. Und man sieht, auch technisch ausgebildet, wie die kommen, das Niveau steigt da unglaublich. Oder wir haben jetzt gerade einen jungen Fagottisten engagiert, also jetzt in der Probezeit. Also wir haben ja viele Bläser, die sind jetzt in ihren 20ern. Und natürlich bringen die technisch und musikalisch da Unglaubliches mit.
Aber das ist, glaube ich, ist auch ein großes Problem gewesen. Damals, 2000er Jahre, Berliner Philharmoniker, durch diese Internationalisierung, ne, also diese Öffnung, die auch Rattle da gemacht hat, dass man gemerkt hat, oh, es gibt ganz viele tolle Musikerinnen und Musiker da draußen. Und dass man tatsächlich so einen Global Sound entwickelt hat, indem man sich dann von der eigenen Tradition entfernt hat. Ja? Wo man die Perfektion eingeladen hat und die Tradition ein bisschen auf der Spur geblieben ist. Und ich glaube, das wurde da gemacht, dass man einfach die Tradition dann auch wieder suchen musste, ja, und sich wieder auseinandersetzen musste mit dem, was sind wir überhaupt, ja. Und das ist, glaube ich, das etwas, was Sie nie verloren haben, sondern Sie sind diese Perlenkette von Tradition und wählen auch wahrscheinlich Ihre neuen Musikerinnen und Musiker schon danach aus, ob sie in dieser Tradition stehen, oder?
Naja, wir wählen sie aus nach dem, wie sie hören können, wie sie sich einfügen können in unseren Klang. Und ich muss schon immer wieder sagen, es ist sehr interessant, wenn der Riccardo Muti immer wieder zu uns kommt, der jetzt seit 1971 im Orchester war, der gibt uns ein bisschen was zurück von dem, was wir vielleicht irgendwo verloren haben. Er sagt immer, ja, das ist zu hart, einen schönen Weichen. Und das am Ende von so einer Produktion nehmen wir das wieder mit zur nächsten Produktion. Und das Schöne bei uns ist halt, dass wir bei 10 Abos 10 verschiedene Dirigenten haben. Und bei den Sonderprojekten auch. Und so nehmen wir halt von allen ein bisschen was Positives mit. Wenn Sie uns fragen, wir sind natürlich auf den Klang fokussiert. Das ist das, was uns unterscheiden soll von allen anderen.
Was aber nicht heißt, dass wir schlampig spielen wollen oder nicht genau sein wollen.
Gut, da fragen wir Herrn Thiel nochmal, was er damit meint. Ja? Ja. Lieber Kollege Thiel. Ja, genau. Okay, machen wir hier mal. Jetzt freuen Sie sich. Ja, so ist das. Das habe ich in Österreich gelernt. Das habe ich in Österreich gelernt. Man muss immer mit dem Finger auf die anderen zeigen. Das ist ganz einfach. Das habe ich hier ganz schnell gelernt.
Was hat der Herr Brüggemann eigentlich über uns geschrieben?
Ich? Zitieren Sie gerne. Okay, machen wir hier mal einen Schlussstrich unter diese Klangdiskussion, denn es gibt ja noch einige andere Punkte, die diskussionswürdig sind, gerade bei den Wiener Philharmonikern. Eine Frage, die immer wieder kommt und wahrscheinlich hängt sie Ihnen zu den Ohren raus, aber wir müssen sie jetzt einmal thematisieren, ist die Frage nach den Frauen. Ja? Also aufgehängt wird das immer am Neujahrskonzert natürlich, wo Sie noch nie eine Frau eingeladen haben, wo Sie argumentieren, ja, das braucht halt diesen Vorlauf, weil wir laden zum Neujahrskonzert nur jemanden ein, mit dem wir schon lange zusammengearbeitet haben, dann fragt man sich bei einigen der Leute, die Sie da eingeladen haben, haben Sie da länger zusammengearbeitet als mit Frauen? Aber egal, also das ist sozusagen Ihre Argumentationsstrecke. Sehen Sie es wenigstens auch als Problem an, dass dieses Orchester von zu wenigen Frauen bislang geleitet wurde?
Naja, Problem, Sie sehen eh, wir haben 10 Abos und was möchte unser Abo? Unser Abo ist ausverkauft auf 12 Jahre oder 13 Jahre, ich weiß nicht, 12. Und das heißt für uns schon, dass wir was richtig machen. Aber, und da haben wir auch das letzte Mal, wir müssen schauen in die Zukunft und wir müssen neue, junge Dirigenten zu uns führen, die dann langfristig eine lange Beziehung zu uns haben. Und wir haben eigentlich mit einigen Frauen schon gespielt und hier zeichnen sich auch ein paar ab.
Mirka Kalinetsi-Tida war da, dann war, glaube ich, Johanna Malwitz da.
Ja, die Oksana Lüni war da
und die Karina Kanelakis war da.
Aus der Oper kennen wir die Susanne Meckele. Mhm. Wir kennen Frau Kim, auch eine gute, sehr gute Kapellmeisterin.
Aber immerhin, es waren vier Frauen philharmonisch da, also seit 2020. Also immerhin in 6 Jahren.
Sieht immer so ein bisschen aus, als würden Sie die in Salzburg erstmal alle ausprobieren und dann rüberrutschen.
Das kann so und so passieren. Mhm. Es kann auch durch die Oper passieren. Also es hat bei Dirigenten ist es immer wieder vorgekommen, wenn in der Oper jemand ganz herausragend, zum Beispiel der Alain Altinoglu war so ein Fall. Das war an dem Tag, wo wir gewählt wurden, zum ersten Mal, war die Premiere von Pelléas und Mélisande. Mhm. Und da, wir haben vorher schon gesprochen, wir sind in der Pause von dieser Premiere, weil die war einfach so unfassbar gut, sind wir zu ihm gegangen und haben uns vorgestellt und haben gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn er einmal philharmonisch dirigieren würde. Und es hat sich total bezahlt gemacht.
Aber wie gehen Sie daran? Also die Kritik ist klar, die steht im Raum, die lesen Sie wahrscheinlich Tag und Nacht, Sie kriegen sie dauernd gefragt. Sagen Sie, das interessiert uns nicht, weil wir gehen wirklich nur von dem aus, was wir als Qualität verstehen? Oder sagen Sie, was ja auch durchaus legitim ist, nee, wir verstehen das schon und wir würden auch gerne Frauen fördern und wir suchen explizit nach weiblichen Dirigentinnen und laden die ein. Wie gehen Sie da vor?
Was? Ja, ist das jetzt die Frage, zielt aufs Neujahrskonzert ab oder aufs
grundsätzlich Abend? Erstmal.
Grundsätzlich.
Also wahrscheinlich, wenn wir gehen davon aus, dass das Neujahrskonzert dann irgendwann mal eine logische Konsequenz der Arbeit ist, die Sie normalerweise machen.
Absolut. Ich gehe mal aufs Neujahrskonzert ein, weil da bin ich mehr zu Hause, weil die Dirigenten unter meiner Verantwortung stehen. Wenn wir analysieren, wer hat das letzte dirigiert, das war die Anne Gnesse-Zegain. Wie lange war der bei uns? Seit 2010 eigentlich.
Ja.
Naja, schon. Er hat zum ersten Mal in Salzburg dirigiert, 2010, dann war er im Abo. Dann hat sich die Beziehung nicht so entwickelt wie normalerweise. War ich eigentlich auseinandergedriftet. Der Michael und ich sind dann zu ihm gegangen, ein Konzert bei Philadelphia Orchester. Wir haben wieder angeknüpft. Dann war eine Absage von Maris Jansons. Dann haben wir den Janik angerufen. Der war ganz, ganz charmant, war sehr lieb. Hat gesagt, es ist eine unglaubliche Ehre, dass wir ihn anrufen. Es geht nicht, der hat Proben für Wozzeck. Und dann war natürlich 22 die Situation in New York, wo wir nach New York gefahren sind, an einem Mittwoch, dann keinen Dirigenten haben für Freitag, Samstag, Sonntag. Da ist der Janik eingesprungen, ohne das Programm zu verändern, hat großartigen Erfolg gehabt, nicht nur beim Publikum, auch bei uns. Irgendwie war da das Gefühl, ein neues Zeitalter ist herangebrochen für uns. Mhm. Dann haben das Sommernachtskonzert dirigiert und da war klar, das ist der fürs Neujahrskonzert. Mhm. Wir waren da bei ihm und gesagt, Janik, was machst du am 1. Januar 26? Er hat dann zugesagt, dann haben wir ein schönes Programm gemacht. So passiert das.
Also, das verstehe ich alles.
Und das ist der Teich, aus dem wir fischen.
Ich glaube, das greift ja auch keiner an, dass die Leute, die ihre Neujahrskonzerte dirigieren, profilierte Dirigenten sind. Ja, ich glaube, das ist ja gar nicht die Frage. Deshalb war eben meine Frage, man kann ja jetzt auch sagen, bewusst, wir gehen das Risiko ein, weil wir verstehen sozusagen die Kritik. Ja? Also das kann man das, ja theoretisch auch sagen.
Schauen Sie,
ja.
Wir haben da eine tolle Möglichkeit, zum Beispiel bei der Mozartwoche. Mhm. Bei der Mozartwoche, dass wir da, und der Rolando ist da auch immer sehr in Absprache mit uns, wen können wir ausprobieren?
Das, sind Salzburg,
das ist unglaublich wichtig. Wir haben zum Beispiel ausprobiert die Frau Kanellakis. Und die ist bei uns, die hat dann noch ein zweites Konzert dirigiert in Erl. Und das war sehr, sehr positiv. Wir hatten eine Versammlung, die besagte berühmte künstlerische Diskussion, worüber gekommen ist, bitte macht sie die Türen auf, wir wollen da ein bisschen mehr.
Und ich darf da vielleicht nur dazwischen kurz anmerken, weil das eben wirklich auch vom Orchester dann sehr positiv war. Ich darf mit Frau Kanellakis gerade, ich darf sie für ein Projekt einladen. Und das, wir sind gerade dabei, es wird wahrscheinlich sogar heute passieren.
Und wir sind live dabei.
Ja. Die Mirga ist gekommen in Salzburg, hat den Idioten dirigiert. Das hat sie prädestiniert für uns, für ein Abo bei uns. Und auch
das ist, glaube ich, die erste, die wirklich im Abo-Konzert
dirigiert. Genau, und auch diese Beziehung geht weiter. Natürlich, das immer mit der Erste, die Erste. Das ist in 10 Jahren, wenn wir zurückschauen, und da hat sie das so geöffnet.
Gibt es übrigens auch ein Folgeprojekt in der kommenden Saison. Sie wird das War Requiem dirigieren. Also wir haben sie.
Was ja auch die Wiener Philharmoniker immer ausgemacht hat. Ne? Also gerade diese Dirigenten, Legenden, von denen Sie jetzt geredet haben, egal ob das Zubin Mehta ist, ob das Riccardo Muti ist, ob das Hans Welser-Möst ist, die ja schon alle als wirklich junge Leute bei Ihnen angefangen haben, die sie durchgeschleppt haben. Ja?
Darf ich da ganz kurz in die Geschichte zurückschauen? Ja. Ich meine, wenn wir uns anschauen, am 1894 haben wir zum ersten Mal ein Stück von Richard Strauss gespielt. Wann haben wir den Richard Strauss als Dirigenten kennengelernt? Nur weil Karl Muck, auch Boston Symphonie, krank geworden ist in Salzburg. 1906 ist der Richard Strauss zu uns gekommen, hat zum ersten Mal dirigiert. Dann eine lange Karriere bis 1944 war der bei uns. Aber man sieht schon, die Leute fangen früh an und bei uns ist halt das Langfristige das Wichtige.
Ja, dazu muss man sagen, weil wir auch keinen Chef haben. Mhm. Das wird ja auch kritisiert in diesen berühmten Artikeln, nur man kann nicht alles kritisieren und dann nichts lassen. Mhm. Wenn man keinen Chef hat, so wie es wir tun und auch ganz bewusst tun, braucht man ein paar Langfristbeziehungen, sprich Zubin Mehta, Riccardo Muti, die jahrzehntelang dann doch Konstanten sind und auch mit dem Orchester umgehen können. Wir können nicht nur Eintagsfliegen haben. Es wäre auch total falsch, ständig Debüts im Abo zu machen, die dann keine Fortsetzung finden. Mhm. Weil das Debüt selber ist ja eigentlich noch das weniger Wichtige. Viel wichtiger ist das zweite oder dritte Engagement, wie sich dann die Beziehung entwickelt. Und da muss ich sagen, unsere letzten Debüts waren halt leider so erfolgreich, dass jetzt die Startplätze... Das war auch schon mal anders,
ne? Also liebe Dirigentinnen und Dirigenten draußen, das ist tatsächlich das zweite Konzert bei den Wiener Philharmonikern, ist eigentlich der Adelsschlag, nicht das erste, ja? Das ist
eigentlich ja. Und wissen Sie, wie der Jakob Ruscher gekommen ist, der ist übrigens damals eingesprungen in dieser Situation, als Jansons leider gestorben ist. Und das war ein großer Erfolg. Dann hat man ihn wieder eingeladen und bei seinem zweiten Abo war dann Mavlast. Das ist natürlich ein Stück, das dirigiert ihm sowieso keiner nach. Ja. Und dann hat er beim nächsten Mal gemacht das Lutoslawski-Konzert für Orchester, auch großartig. Und jetzt war da übrigens zum Thema auch Modernisierung. Es war ein Programm mit alles Werke vom Beginn des 20. Jahrhunderts, für uns nicht ganz typisch. Mhm. Sowas wäre vor 30 Jahren noch eine Sensation gewesen. Da hätten die Zeitungen geschrieben, also dass die Philharmoniker so ein Programm spielen. Das ist heute ganz normal, dass ein Programm ist mit Bartok, Janacek und Dvorak und so.
Nicht? Okay, ich glaube, können wir auch einen Strich drunter machen. Wir sehen Offenheit.
Ja, absolut.
Wir sehen aber auch dieses Selbstverständnis, das aus der Musik herauskommt und nicht das politische Statement für eine Frau, sondern wir sagen, wir sehen
sozusagen... Ja, aber Sie dürfen eins nicht vergessen, Herr Brüggemann, wir nehmen auch sehr viel aus solchen Gesprächen, das Gespräch, das wir das letzte Mal hatten. Der Michael und ich sind eine Stunde gesessen und gesagt, was können wir lernen daraus? Weil ich glaube, Kritik ist ja manchmal bös gemeint oder irgend, aber es ist eine Kritik und man muss was daraus lernen. Und wir haben aus den Artikeln immer was mitgenommen, auch intern. Ich komme mit unserem Konzertmeister Volkert Steude. Hat uns einen Brief geschrieben und das war schon ein Anstoß auch für uns nachzudenken.
Ich glaube, das müssen wir eh alle lernen, ja. Das ist ja unser Job und das war auch, wenn Sie das Bild der Musiker hier zeigen, die Sie gegründet haben und ich verweisen würde auf die Tradition des Musikjournalismus und der Musikkritik, das war ja immer etwas, was sich beflügelt hat, ja. Und Freunde waren wir nie, aber ohne einander konnten wir auch nie, ja. Also von daher,
aber da muss man schon auch sagen, ich meine, wenn man die Lebenserinnerung von Felix Weingartner liest, der hat einen Stress gehabt wegen dem Korngold, Julius Korngold, der hat gesagt, er wird nie nach dem Maler Operndirektor werden können. Das wird nicht funktionieren. Die Angst.
Fragen Sie den Wagner mal nach dem Hanslick. Also da gibt es ja.
Und hat das ihn hat auch er ja schön aufgearbeitet.
Und hat oder? Ihn auch besser gemacht, ja? Das muss man einfach auch mal sagen. Genau. Okay, also Frauengeschichte, schreiben, machen wir einen Strich drunter und warten mal ab, was da kommt. Eine Sache habe ich hier noch auf dem Schirm. Sie haben es eben schon gesagt, Herr Froschauer, die Wiener Philharmoniker zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eben nicht nur dieses Konzertorchester mit den Abonnements und den Tourneen sind, sondern natürlich auch das Orchester sind, das an der Oper spielt. Auch da gab es in letzter Zeit, wenn man die Kollegen liest, immer wieder Kritik, dass man sagt, Mensch, nehmt ihr das überhaupt noch ernst genug? Sitzen da immer noch die besten Besetzungen? Ist die Oper eigentlich nur noch so ein Sidestep der Wiener Philharmoniker geworden? Was ist da los? Verstehen Sie diese Kritik? Welche Rolle spielt die Oper? Und muss man sich nicht wieder ein bisschen mehr drum kümmern?
Na, darf ich da ein bisschen in die Struktur hineingehen? Es gibt keine Probespiele bei den Wiener Philharmonikern. Die Wiener Philharmoniker rekrutieren sich 100% aus dem Wiener Staatsopernorchester. Das ist bis heute so, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, ist im Staatsopernorchester. Und das ist eine Symbiose, die wir leben. Ich habe es zuerst schon gesagt im Repertoire, weil wir eben alles ausloten können musikalisch, was die Oper uns anbietet. Und das ist sehr, sehr viel. Das bringen wir ins symphonische Repertoire. Also ich muss sagen, wir leben eine Symbiose und ohne Oper keine Wiener Philharmoniker. Ich habe neulich Madame Butterfly in der Oper gespielt mit Marco Amigliato. Es war für mich ein Geschenk. Ich bin völlig fertig dann nach Hause gegangen, weil es einen innerlich bewegt.
Ich möchte nicht die Vergangenheit da nur verklären. Ich erinnere mich sehr gut als Substitut vor 37 Jahren mittlerweile, wie ich da begonnen habe. Es ist nicht so, dass in der Oper damals grundsätzlich besser gespielt oder dass man das ernster genommen hätte oder dass man das heute, sagen wir so, weniger ernst nimmt. Das stimmt einfach nicht. Im Gegenteil, die Produktionen heute sind eigentlich durchgehend mehr geprobt, weil dieses Blocksystem, was da irgendwie sich da etabliert hat, dass eine Oper vielleicht 4-5 Mal gespielt wird und es meistens sogar eine Probe gibt, das war ja früher überhaupt nicht. Ich kann mich wirklich erinnern an Ballettabende, da hat man nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist. Sowas ist heute undenkbar. Und wenn man frühere Mitschnitte, du hast das auch einmal erzählt, wie dein Vater erzählt hat, dass ein Mitschnitt von Metropolis, das war so toll, das war diese größte Premiere, die er erlebt hat, wenn man den Live-Mitschnitt hört, wenn wir heute so spielen würden, die Leute würden uns aus der Oper jagen. Ich meine, das Repertoire dort wird ja auch anspruchsvoller. Wenn wir heute selbstverständlich im Repertoire ein Grand Macabre, Fin de Partie von Kurtag und die Animal Farm spielen.
Ist nicht nur Butterfly, genau.
Das ist nicht nur Butterfly und Traviata. Also das erweitert sich alles und die Anforderungen werden da einfach größer.
Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Oper, weil zweiter Opernspielplatz ist nicht nur die Wiener Staatsoper, sondern auch die Salzburger Festspiele. Auch da gab es einen Kritikpunkt von mir, dass sie sich da so ein bisschen an die Seite drängen lassen. Also wir sehen das jetzt bei den Salzburger Festspielen, die werden nicht mehr eröffnet mit einer Opernpremiere mit den Wiener Philharmonikern, sondern mit dem Utopia-Orchester und Theodor Kurenzis und Asmik Grigorian als Carmen ist es. Ich glaube, die Frage stand auch schon mal im Raum für die Staatsoper, damals noch mit Musica Eterna, glaube ich. Das ist dann irgendwann durch die Weltwirren hat sich geändert. Meine These war ja, sie lassen sich da so ein bisschen an die Seite drängen und werden ihrer Rolle als historischer Platzhirsch einfach nicht gerecht.
Okay, darauf darf ich eigentlich eine Antwort geben. Wann ist die Premiere von?
Am 27. Juli.
Unser Orchester fängt in Salzburg an am 22. Juli mit der zweiten Maler, mit dem Gustavo Dudamel. Ich glaube nicht, dass sich das von der Zeit her ausgehen würde, dass wir da die Premiere spielen. Das wäre unmöglich.
Wir fangen deswegen am 22. nicht, weil wir faul sind und nicht früher anfangen wollen, sondern es gibt nur 3 Wochen Urlaub im Jahr bei uns. Nur 3 Wochen. Und die sind von 1. bis 21. Juli. Und diese Zeit darf einfach nicht angetastet werden, weil wenn wir da
das
beginnen...
Ist da, aber es ist eine Organisationsfrage, so, ja?
Naja, also, gut, aber wenn die Premiere am 27. ist, muss ich mir denken, dann ist die Generalprobe am 25., weil die Sänger singen nicht jeden Tag, die Hauptprobe am 23., dann haben sie noch zwei Bühnen.
Das ist eine Organisationsfrage.
Also, ja, aber wenn die Wochentage so fallen, dass die erste Premiere aus irgendeinem Grund...
Irgendein Utopia-Orchester eröffnet jetzt die Salzburger Festspiele. Oh,
Leute. Ich sehe das anders. Ich habe es Ihnen auch damals gesagt, ich sage es auch heute gerne fürs Publikum. Mir ist die Carmen-Premiere bei den Salzburger Festspielen nicht das Herzensanliegen. Das Carmen ist jetzt für das Orchester nicht die Paradeoper, wo man sagt, da glänzen wir und da dann jubeln alle. Ich fände es wichtiger für uns und es ist viel anstrengender, viel mühsamer, den Saint-François d'Assise zu spielen von Messiaen. Das ist eine Gewaltanstrengung für uns, für alle, für jedes Orchester, das so eine Oper
schon wieder
macht. Und aber das bringt uns weiter. Da sind wir bei dem Thema, wollen wir innovativ sein, wollen wir in die Zukunft denken, was ist wichtig für ein Orchester auch des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, dass man so ein Repertoire auch spielen muss. Und wir haben nur die Gelegenheit in Salzburg, weil der Saint-François, wie sich herausgestellt hat, die Dimension der Wiener Staatsoper sprengt. Mhm. Dort ist es nicht aufführbar. Und ich glaube, das ist jede Anstrengung wert, es einmal im Leben zu machen.
Machen wir auch unter die Salzburger Festspiele. Erstmal da sozusagen den Strich. Haben wir die unterschiedlichen Positionen klar gemacht. Lassen Sie uns die letzten 10 Minuten dieses Gesprächs noch darauf verwenden. Und das fand ich das Spannende, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, über den Wandel dieses ganzen Klassikgeschäftes, mit dem wir es ja zu tun haben. Also in Wien sind Sie, glaube ich, noch auf einer Insel der Glückseligen. Ja, also Sie haben es eben schon gesagt, über Jahrzehnte hinaus sind Ihre Abo-Konzerte vorausverkauft. Überhaupt, egal welches Orchester man in Wien anguckt, eigentlich ist das alles sehr gut verkauft. Das hat mit der Realität in Deutschland schon mal gar nicht mehr viel zu tun. Also gerade wenn Sie in kleinere Städte in Deutschland gehen, da sehen wir schon, dass es einen großen Relevanzverlust von klassischer Musik innerhalb der Gesellschaft gibt. Wahrscheinlich auch, weil es ganz viele andere Dinge gibt, mit denen man sich unterhalten kann und weil es auch andere intellektuelle Formen gibt, auf die Leute zurückgreifen. In unserem letzten Gespräch war es oft so, dass Sie gesagt haben, Herr Brüggemann, wir verstehen gar nicht, was Sie wollen, weil wir sind erfolgreich, die Leute kommen, wir verdienen Geld. Was wollen Sie eigentlich? Ja, und da war für mich die Frage, ja, das verstehe ich. Ja, also Geld verdienen ist gut und erfolgreich zu sein und Akzeptanz beim Publikum zu haben, ist die Grundvoraussetzung von Musik machen. Aber trägt das in die Zukunft? Ist das etwas, was Sie bewegt, wo Sie sagen, wo Sie auch sehen, Tendenzen außerhalb Wiens, dass die Klassik es schwerer hat? Und haben Sie da Strategien, wie Sie dem begegnen können?
Naja, also da muss man sagen, wenn das Abo wirklich 12 Jahre ausverkauft ist, und das ist es, dann machen wir schon irgendwas richtig. Und die Erneuerungen, die wir einführen, sind ganz behutsam und ganz liebevoll. Ich darf das sagen vom Neujahrskonzert. Wie das letzte Programm, das noch nicht unter meiner Verantwortung war, beim Neujahrskonzert 2018, mir da das Repertoire anschaut, das war schon sehr beschränkt. Wenn ich mir vorher anschaue, die Konzerte von Marcel oder noch weiter Boskowski, das ist keine Kritik an der Musik, aber jetzt rein...
Auch eine Zeitfrage natürlich.
Ja, was können wir da verändern? Und wenn muss man modernisieren in einer liebevollen Weise? Und da finde ich, haben wir genau richtig gefunden den Weg. Wir haben jetzt viel mehr Komponisten dabei aus der Zeit. Auch das zählt, die Öffnung irgendwo und auch im Abo-Programm ist eine Öffnung zu sehen.
Also wenn ich das vergleiche im Abo, wie ich begonnen habe als Substitut vor mittlerweile 38 Jahren, da waren die Stücke des 20. Jahrhunderts wirklich die Ausnahme. Da war einmal im Jahr vielleicht Sacre oder einmal das Konzert für Orchester von Bartok, aber das war es im Großen und Ganzen. Heute ist die Musik des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich die Hälfte unseres Repertoires. Und wissen Sie, das ist eine Entwicklung, die geht behutsam. Da kann ich auch die Abonnenten mitnehmen. Übrigens, was passiert ist, früher war ein Abo ja nur zweimal und erst in den 90er Jahren wurde die sogenannte Soiree eingeführt. Das heißt, es ist auch ein drittes Mal. Und die Leute warten aber noch immer 12 Jahre auf ein Abo. Es hat sich nicht geändert.
Das sind die Repertoirefragen, das ist mir schon klar, ne, dass sich das Repertoire wandelt. Aber es geht ja auch sozusagen um einen Rückhalt in der Gesellschaft der klassischen Musik. Und gerade auch Politik muss ja auch Subventionen und Zuweisungen
wir
vertreten.
Wir haben keine Subventionen.
Ich weiß, aber grundsätzlich, ich rede jetzt nochmal über Deutschland. Also es wird ja, also, und es ging, glaube ich, ums Neujahrskonzert, um das Schönbrunnen- oder Sommernachtskonzert. Frau Schröder, da haben Sie gesagt, ich kann auch nicht ein Spital leiten, Doktor eines Spitals werden. Ja, und haben die österreichische Kulturpolitik kritisiert, die dann in dem Moment
ein bisschen
kein
kritisiert.
Ich weiß, wie das ist, wenn man was kritisiert, Herr Froschauer. man muss mit der Kritik und mit dem Kritiker leben. Aber das haben Sie gesagt und ich verstehe das ja auch. Dass und ich glaube, das ist ja etwas, was sich verändert. Also, dass wir sehen, Politik hat es ja auch schwerer, Kultur überhaupt noch zu vertreten. Ja? Also vielen Wählerinnen und Wählern geht es um, sind die Kindergärten da, sind die Straßen vernünftig, was ist mit der Wirtschaft? Jetzt haben wir Kriege überall, da ist rückt die Kultur halt runter. Ja? Und da ist es ja klar, dass sie darum kämpfen, auch politisch sozusagen einen Rückhalt zu bekommen, den sie jetzt hier in Wien gerade durch die Kürzung des Sommernachtkonzerts 250.000 Euro, glaube ich.
Ne? Von der Stadt Wien, Wien. Und das war ja keine Kürzung, sondern eine reine Umverteilung. Die haben das Geld genommen in andere Bereiche hinverteilt. Und ganz ehrlich, als Stadt Wien, die ja in Wirklichkeit die Nutznieße sind vom Sommernachtskonzert, weil hier 90 Minuten traumhaft schöne Bilder von Wien über den Bildschirm gehen und an Leute gehen, die sagen, fahren wir nach Wien, denen ist das egal, was das kostet. Also das ist schon eine sehr wichtige Werbung für Wien. Ja, wenn die Stadt Wien kein Partner mehr sein will, es ist halt sehr, sehr schade in Wirklichkeit.
Mir geht es jetzt gar nicht um diese 250.000 oder um diesen einen Fall, sondern mir geht es wirklich auch strategisch für ein Orchester darum zu sehen, es scheint politisch andere Prioritäten zu geben und wie verhalte ich mich dazu als Orchester? Ja? Also mache ich einfach weiter wie immer und sage, ich bin eh unabhängig, weil das Geld, was ich in der Oper sozusagen als subventioniertes Geld verdiene, das haben Sie mir erklärt, zahle ich als Steuer, dann die ich verdiene als Wiener Philharmoniker schon wieder zurück. Ja? Sagen Sie, ich bin total autark von der Politik und von der Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Diskussion? Oder sagen Sie, nee, wir Wiener Philharmoniker, wir müssen uns da schon auch einer veränderten Situation anpassen?
Da möchte ich sagen, dass die Politik ständig bei uns anhängt, weil sie natürlich sehen, wer ist ein strahlender Stern im Ausland? Das sind die Wiener Philharmoniker. Wenn wir eine Tournee haben, zum Beispiel, wenn wir nach Washington fahren, da kommt unser Herr Bundeskanzler und die Außenministerin, die sehr stark begrüßen, dass wir das machen, weil das Völker verbindet. Wenn wir nach Japan fahren, unsere gesamte Diplomatie hängt sich da dran. Das sind aber ganz ehrlich gesagt, wenn wir dann Hilfe brauchen beim Sommernachtskonzert und da ist dann niemand, das ist intern, wird das schon sehr stark besprochen. Ich würde sagen, die Politik braucht uns, wir brauchen die Politik nicht so.
Also es ist auf jeden Fall gut, dass wir unabhängig sind und nicht das Geld von der Politik brauchen. Darum ist wichtig, dass unsere Konzerte ausverkauft sind. Es war in Amerika ja auch durchgehend der Fall, obwohl das die Höchstpreise überall waren, die es dort gibt. Und solange das so ist, ist die Situation für uns gut. Aber warum ist es so? Und deswegen ist es auch so wichtig, man muss Alleinstellungsmerkmale haben. Wenn man nur ein Orchester ist, das genauso spielt wie alle anderen, dann werden die Leute auch nicht die doppelten Preise dafür zahlen wollen. Das tun sie nur, weil sie das Gefühl haben oder weil sie irgendwas dafür bekommen, was sie woanders vielleicht nicht kriegen. Was auch das immer ist, das können wir jetzt lange diskutieren und definieren und da kommen wir wahrscheinlich auch nicht auf ein Ergebnis. Aber es ist trotzdem so.
Das sind ja auch zwei unterschiedliche Modelle. Das ist, was ich, weil Sie gesagt haben, Sie haben noch viel diskutiert über unser letztes Gespräch. Ja. Ich habe ja auch noch viel drüber nachgedacht. Was mir nochmal so aufgefallen ist, dass Sie natürlich als eigentlich schon fast privat operierender Verein natürlich ganz andere Erwartungen an Geld verdienen, an Akzeptanz beim Publikum, an Organisation von Konzerten, an der Bedeutung von Konzerten haben. Sie müssen erstmal Geld damit verdienen, ja, und sie müssen akzeptiert werden, wohin die sogenannte subventionierte oder bezuschusste Kultur ja genau deshalb bezuschusst wird, weil sie Freiräume schaffen soll und vielleicht auch befreit werden soll von dem Druck, unter dem sie stehen, ja, und dadurch mehr Experimente wagen kann. Ist das etwas, was Sie manchmal vielleicht auch vermissen, dass Sie sagen, ach, wir würden gerne nochmal diese Räume haben.
Die Räume haben wir und die nehmen wir auch ganz bewusst. Zum Beispiel, wir werden nächstes Jahr ein Projekt spielen mit John Adams, den ich sehr schätze. Das ist für mich einer der größten Komponisten überhaupt. Und das gehört, dass der zu seinem 80. Geburtstag einmal bei uns ist und wir einmal mit ihm gemeinsam seine Werke spielen. Und das ist ein Projekt, da geht es überhaupt nicht um Geld verdienen, da geht es darum, dass man mit einem großartigen Künstler ein Projekt einmal macht. Und dafür haben, das können wir alles gestalten, wie wir das wollen. Aber zurückzukommen, zum Beispiel auf diese Situation im Boston Symphony. Ich habe da auch gelesen, ein Grund für die Nichtverlängerung war, dass man sagt, die Zahlen vom Publikum gehen zurück. Auf der anderen Seite höre ich aber, dass der Andres Nelsons dort 60 Uraufführungen in seiner Zeit dirigiert hat. Jetzt könnte ich mir vorstellen, hängt das damit zusammen? Hat man vielleicht von politischer Seite dort, also vom Board, versucht, Repertoire zu machen, dass das Publikum aber vielleicht nicht mitgeht?
Wo das wieder auch eine ganz andere Struktur ist als in Deutschland, ne? Also wo es eben nicht ein staatliches Orchester ist, sondern das Board wiederum ein Freundeskreis finanzielles Struktur ist, ne? Das ist ja nochmal wieder was anderes.
Aber gibt künstlerische Vorgaben scheinbar vor. Genau. Und wir haben das alles nicht. Und ich kann so viele Uraufführungen machen, wie ich möchte. Aber wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass unser Abo-Publikum dadurch wegbricht, ist die Frage, ob das gescheit ist.
Die Wiener Philharmoniker, fasse ich zusammen, sind sehr stolz auf ihre Tradition. Die Jungs hängen hier immer noch im Büro und werden jeden Tag angebetet von ihnen.
Ich kann noch drei Viertelstunde und das blüht ja nicht jetzt hier.
Wir schalten gleich aus und ich muss mir gleich noch eine Stunde Vortrag über
jeden einzelnen Jungs hier. Eineinhalb Stunden.
Hilfe, Hilfe. Ich bin gefesselt, holt mich hier raus. Nein, sie haben eine stolze Tradition, aber wir sehen, es gibt durchaus auch Öffnungen in die Zukunft und damit haben sie zu tun und damit werden sie zu tun haben in Zukunft und wir werden das verfolgen. Ich freue mich sehr über den Austausch und ich glaube, genau das zeigen wir mit solchen Gesprächen auch, dass das Hin und Her und das gemeinsame Denken vielleicht auch einen produktiven Weg schafft.
Vielleicht wäre es schön, wenn wir uns in einem Jahr wieder in dieser Runde treffen und schauen wir, ob es einen Fortschritt gegeben hat.
Danke, machen wir. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch, Herr Froschauer, vielen herzlichen Dank, Herr Bladerer.
Wir danken Ihnen.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.